Ich fange diese Predigtreihe an, weil ich den Thomas gewählt habe und der am besten zu Ostern passt. Sonst hätte vielleicht jemand anders angefangen. Ostern feiern ist schön, finde ich. Obwohl ich ja zu Ostern gar keine Predigt gehört habe, sondern in der Küche gearbeitet habe, habe ich gedacht, höre ich sie nochmal nach, aber ist noch nicht hochgeladen. Also wenn ich hier irgendwas dopple, ja, dann, ich weiß ja nicht, was ihr letzte Woche gehört habt. Was ich so schön finde, wenn OTT sind und wir Ostern feiern und mal so richtig Schwung in die Bude kommt, dann holt die Band hier zum Schluss alle Jugendlichen nach vorn und dann wird richtig getanzt, ja. Aber wir sind hinten und uns sieht gar keiner, wir von der Küche mit Schürzen und wir dürfen da hinten tanzen, ja. Und uns sieht keiner. Das finde ich klasse. Jedes Jahr neu freue ich mich auf einmal tanzen da hinten hier in der Gemeinde. Die habe ich mir noch eine Osterpredigt von meiner Lieblingskirche aus England reingezogen in YouTube und die haben zum Schluss noch eine Konfettikanone rausgehauen zu Ostern. Also Ostern eigentlich ein richtig schönes Fest. Und bei uns ist immer so viel Leben und das ist einfach klasse. Aber jetzt kommen wir zu Thomas und jetzt wird es auch ein bisschen ernst und ich lese uns zuerst den Text aus Johannes 20. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Und er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander und diesmal war Thomas bei ihnen und wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Strecke deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas. Auf Aramäisch heißt Thoma Zwilling. Auf Hebräisch heißt Theoma Zwilling. Auf Griechisch heißt Didymos Zwilling. Also eigentlich steht da Zwilling, der auch Zwilling genannt wird. Wie er wirklich heißt, also ob das jetzt sein Name war oder ob es nur ein Beiname war, wissen wir gar nicht. Wir wissen auch nicht, wer sein Zwillingsbruder war. Wissen wir nicht. Eigentlich kannte ich, bevor ich mich mit dem Thema Thomas beschäftigt habe, nur diese eine Stelle in der Bibel von Thomas und natürlich noch die Jüngeraufzählung. Da ist er immer dabei, wer da alles Jünger war. Und da ist er in jedem Evangelium dabei. Aber dann bin ich auf andere Bibelstellen gestoßen und dachte, ist doch interessant. Gibt ja doch noch was anderes. Zum Beispiel in Johannes 11 ist die Geschichte von Lazarus. Lazarus, der von Jesus von den Toten aufgeweckt wird. Aber bevor das mit Lazarus passiert war, war Jesus mit den Jüngern unterwegs im Tempel in Jerusalem und im jüdischen Lande. Und da gab es Streitigkeiten mit den Pharisäern. Und die hatten sich eigentlich vorgenommen, Jesus zu steinigen. Und dann entwichen sie. ging über den Jordan nach Osten und dann kam die Nachricht von Lazarus, dass Lazarus sehr schwer krank ist und er soll doch kommen und ihn heilen. Jesus bleibt aber noch und geht nicht gleich. Und dann heißt es in der Geschichte, da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Sozusagen, er ist verrückt, er will zurückgehen, die wollen ihn steinigen, aber ich gehe mit. Kommt ihr auch mit? Er macht sich zum Sprecher für die Jünger. Thomas sagt, wir gehen mit, auch wenn wir auch dran sind. Also eins können wir ihm nicht anlasten, dass er hier so einer war, der immer gleich einen Zurückzieher gemacht hat. Das war er nicht. Er wäre mitgegangen. Er fordert die anderen auf, mitzugehen. Ein Vorwärtsgeher, bevor die anderen was sagen. Und später wird er derjenige sein, jedenfalls nach der Geschichte, die man so kennt, man weiß ja immer nicht genau, was jetzt Fakten sind, was nicht, aber was man so kennt von ihm, er war der, der am weitesten weggegangen ist bis nach Indien. Also er ist ein Vorwärtsgeher. Er ist nicht so einer, oh, ziehe ich mich mal zurück. Das war die erste Stelle, die ich entdeckt habe. Dann bin ich in Johannes 14 reingestolpert. Fußwaschung war gerade passiert. Jesus kündigt dem Petrus an, dass er ihn verleugnen wird. Und dann gibt es noch mal so ein tiefes Gespräch, dass Jesus weggehen wird. Johannes 14. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zubereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir holen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Spricht Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wieder macht sich Thomas zum Sprecher für die Jünger und fragt, wo gehst du hin? Wo willst du uns hinholen? Und sie verstehen es alles noch nicht. Aber er ist einer, der verstehen will, der nachfragt, der wissen will. Vorwärtsgeher, einer, der wissen will, der verstehen will. Aber bekannt ist er leider nur für ungläubig. Dafür ist er richtig bekannt. Der ungläubige Thomas ist sozusagen ein Schlagwort. Und dann bin ich auf die Suche gegangen in allen Evangelien über den Zweifel und den Unglauben. Angefangen bei Matthäus. Jesus zeigt sich den Jüngern bei Matthäus und dann sagt er, kommt mit mir auf den Berg und dann soll der Missionsbefehl kommen. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Zack, da ist er, der Zweifel. Und Jesus schickt sie trotzdem in alle Welt, geht hin. Bei Markus im 16. Kapitel. Jesus begegnet zuerst Maria Magdalena und sie geht dann zu den Jüngern und berichtet. Und als jetzt gelesen, ab Vers 11, und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs und als sie aufs Feld gingen, und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Soweit bei Markus. Alle. Nicht nur Thomas. Bei Lukas. Die Frauen waren am leeren Grab und die Engel hatten zu ihnen gesprochen. Das kennen wir alle. Und dann gingen sie zu den Jüngern. Und jetzt gelesen ab Vers 10 in Lukas 24. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Mein Fazit war, alle sind ungläubig. Johannes hat nur noch mal so ein Brennglas raufgelegt und erzählt diese Geschichte vom Thomas so sehr intensiv. Wie rausgezoomt, schauen wir uns mal genau an, wie die nicht glaubten. Eins ist deutlich, alle Evangelisten haben mit dem Phänomen des Zweifels kein Problem. Sie schreiben es alle hin. Und das war mir ein echter Trost. Also wenn du mal ins Zweifeln kommst, gehörst du zu den Jüngern. Ich kenne Zeiten von Gewissheit, ohne Zweifel. Ich kenne Zeiten, wo ich einfach so richtig vorwärts gehen wollte und mit Jesus unterwegs sein wollte. Und ich sag mal, so mutig, alles auf eine Karte, alles für Jesus, geh in die Bibelschule, auch zu Ostzeiten und mach dein Leben, ja. Also, kenne Zeiten, wo ich so voll mutig war. Aber ich kenne auch Zeiten, wo der Zweifel kam und ich will mal sagen, so aus verschiedenen Gründen. Wenn ich so dran denke, einmal kann ich mich dran erinnern, ich war total erschöpft in der Arbeit der Gemeinde. Ich habe 9 Jahre in einer Kirchengemeinde gearbeitet, Kinder- und Jugendarbeit, und war einfach erschöpft und habe mich gefragt, stimmt denn das alles? Ich kenne auch Zeiten, wo ich mich allein gefühlt habe und habe ich gedacht, ist das wirklich alles von Gott? Weil ich war allein auf weiter Flur als Gläubige, auch so im Religionsunterricht in Ostberlin, war nicht ganz leicht. Und dann kenne ich auch Zeiten, wo es einfach so viele theologische Fragen gab. Wenn man in der Ausbildung ist oder wenn man mit anderen sich auseinandersetzt, und dann immer diese Ungewissheiten. Und dann musste ich dran denken, wie Matthias öfter sagt, also mein Matthias, ich müsste mich selbst belügen, wenn ich sagen würde, es gibt Gott nicht. Ich habe schon so viel mit ihm erlebt. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich habe schon viel mit ihm erlebt und ich glaube, vielleicht ist da auch so ein bisschen ein Geheimnis, das nicht zu vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Geigenbauer Martin Schleske schreibt: Die Zeiten der Gewissheiten lassen mich meine Wahrheit und das Glück des Lebens spüren. Das stimmt irgendwie alles, ja. Aber die Zeiten des Zweifels lassen mich die Sehnsucht nach der Wahrheit spüren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Sehnsucht zu haben, dass es wieder freier wird und nicht so verzweifelt ist. Und er, der Geigenbauer, schreibt dann: Der Glaube bekommt die notwendige Spannung, wenn wir erleben, vor Gott zu bleiben. Es ist das Harren, über das die Psalmen und Propheten immer wieder sprechen. Thomas jedenfalls ist nicht weggegangen. Wenn ihr lest im Text, 8 Tage später war er bei ihnen. Er hätte ja jetzt auch sagen können, ihr spinnt, ich gehe. Glaube ich nicht. Aber er ist bei ihnen geblieben. Und er war da, als Jesus wieder zu ihnen kam. Und eine Sache, manchmal musst du ausharren und warten auf Gott und dass Gott dir wieder diese Gewissheit schenkt, weil du kannst es nicht selbst machen. Gewissheit ist keine Leistung.
Ich glaube, ich kann das.
Es ist keine Leistung. Das kannst du nicht selbst machen. Du kannst selbst ausharren, aber selbst im Glauben immer fest sein und gewiss sein, das kannst du nicht. Aber das Stärkende und das Gute suchen, da wo dir Gott begegnen kann, das kannst du. Sozusagen muss der Himmel ein Herz finden, das bereit ist, wieder was aufzunehmen. Und eine Sache, die können wir eben immer nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat und dankbar sein für die Dinge, die wir haben. Und da ist es ein großes Geheimnis der Dankbarkeit. Das kannst du immer. Egal wie glaubensmäßig du gerade drauf bist. Dankbar sein, das kannst du. Was wurde aus diesem Thomas? Er ist nach Westindien gegangen, so erzählt man sich, und gründete dort Gemeinden, die sogenannten Thomas-Christen. Und Forscher haben herausgefunden, dass schon im 1. Jahrhundert dort Gemeinden waren. Also es könnte wirklich gut möglich sein. 52 nach Christus hat man Beweise in Kerala in Westindien. Man sagt auch, dass er der Apostel von Syrien, Irak und Armenien sei, sozusagen. Auf der ganzen Strecke hat er mal missioniert, bis nach Indien. Später soll er auch nach Ostindien übergesetzt sein und da hat ihn dann ein fanatischer Hindu mit einer Lanze durchbohrt und er ist Märtyrertod gestorben. Die Thomas-Christen hatten dann noch mal eine ganz schwere Zeit, nämlich als die Portugiesen im 16. Jahrhundert Indien erobert haben, haben die erstmal alles, sozusagen alles, was vorher war, musste weg. Und man hat alle schriftlichen Zeugnisse und alles, was man vorher in diesen Kirchen hatte, zerstört, soweit es möglich war. Und heute ist leider diese Thomaskirche auch total zersplittert, vielleicht wie alle Kirchen auf der ganzen Welt. Aber es gibt noch ungefähr 7 Millionen Thomaschristen in Indien. Von der Kirche hört man nicht viel. Die ist irgendwie im Westen bei uns nicht sehr bekannt. Der Schriftsteller und Theologe Thomas Jedin aus Schweden, der heißt ja selber Thomas, der hat sich mal auf dem Weg auf der Suche nach Thomas gemacht und ist zu den Thomas-Christen hingefahren. Und dann schreibt er: Ich frage kurz nach Thomas als Vorbild, nach seinem Zögern, seinem Zweifeln. Meine Gesprächspartner sehen mich erstaunt an, als hätten sie mich nicht richtig verstanden. Dabei verstehen sie mich sehr gut. Aber sie sind der Ansicht, dass ich Thomas viel zu sehr durch meine westliche Brille betrachte. Hier käme niemand auf die Idee, Thomas Zweifel zu betonen. Alle drei glauben, dass Thomas nicht mehr gezweifelt hat als die anderen Jünger auch. Stattdessen betonen sie seinen Mut. Den Mut, aufrichtige Fragen zu stellen. Den Mut, seine Überzeugung und seine Berufung zu folgen. Den Mut, abenteuerliche Reise über das Meer zu unternehmen und nicht zuletzt den Mut, um seines Glaubens willen zu sterben. Das ist, was er in Indien sozusagen von den Glaubensgeschwistern der Thomas-Christen zu hören bekommt. Sam, machst du es mal groß. Und jetzt habe ich euch hier noch ein Bild mitgebracht. Es hängt in Potsdam in der Bildergalerie in Sanssouci. Es ist von Caravaggio, einem italienischen Künstler und sehr berühmt, weil es heißt der ungläubige Thomas. Und es ist ganz schön heiß, oder? Schon sehr drastisch, das Bild. Also wer da hinguckt. Im Vers 27 in unserem Text heißt es ja, dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hier hin und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Ehrlich gesagt, wir sehen jetzt, wie er den Finger da so reinbohrt. Und das kennen wir als Redewendung, den Finger in die Wunde legen. Kennt ihr es auch? Im Text steht es gar nicht. Im Text steht, dass Jesus gesagt hat, reich mir deine Hand, leg deine Hand her und dann fühle. Aber ob er es gemacht hat, steht nicht im Text. Können wir nichts machen. Aber eins ist wichtig. Der Auferstandene ist immer der auch mit den Wunden. Und was ich sehr interessant fand, war, dass die frühe Kirche, die Kirchenväter, die haben an Thomas nicht den Ungläubigen gesehen, sondern die haben in der Thomas-Geschichte etwas gesehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er war leibhaftig. Thomas hätte ihn anfassen können oder hat ihn angefasst. Das war denen wichtig. Weil die hatten eine große Bewegung, die Gnosis, die eigentlich alles nur so, es ist nur erschienen. Es ist, Nicky Gamble hat es mal bezeichnet, als die Esoterik der damaligen Zeit. Es ist alles nur so, ist gar nicht leiblich auferstanden. Es war ein großer Kampf in der Kirchengeschichte. Und deshalb kommt ja auch diese ganze Geschichte, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist wirklich Mensch, er ist leiblich auferstanden. Nicht nur einfach so drüber philosophiert. Ist heute noch ein großer Kampf. Ja, Jesus war ein guter Mensch. Aber auferstanden? Leiblich auferstanden? Das ist ein großer Kampf. Und war es damals. Und die Thomas-Geschichte war sozusagen Bestätigung. Ja, er ist auferstanden. Und erst mit der Reformation kommen diese kritischen Fragen. Also ganz schön ungläubig. Will da in die Wunde reinfassen. Erst mit der Reformation. Ist also sozusagen Auslegung, die sich erst später entwickelt hat und doch so sehr bei uns da ist, dass wir immer Thomas der Ungläubige sagen. Das Schöne ist, es endet in Anbetung. Er sieht ihn, er erkennt ihn und wer Jesus erkennt, will ihn anbeten und er sagt, mein Herr und mein Gott. Ein persönliches Bekenntnis. Und dann kommt der letzte Vers. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist eigentlich ein Vers für uns. Den hat der Evangelist für uns geschrieben. Für alle, die Jesus einfach nicht sehen können. Für alle, die kommen. Aber der Vers sagt noch ein bisschen mehr. Der sagt nämlich, hab nicht zu hohe Erwartungen, dass du immer Gottes Begegnungen hast. Manchmal siehst du nichts. Manchmal hast du keine Bestätigung. Manchmal passiert nicht, was du erhofft hast und glaubst. Aber selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben und weiter ausharren. Aber er macht uns Mut damit, auszuharren, dran zu bleiben, Gott ist da. Auch wenn wir nicht die großen Erfahrungen machen. Aber es heißt nicht, dass wir sie nie machen werden, sondern es gibt beides im Leben. Die Gewissheit und manchmal der Unglaube. Was ist jetzt hier? Auf jeden Fall ist Ostern ein Fest, wo wir die leibliche Auferstehung unseres Herrn feiern und ihn anbeten dürfen. Für mich hat dies Jahr Ostern schon viel vorher begonnen. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Für mich hat dies Jahr Ostern begonnen mit der Beerdigung von Dieter Wolf. Ich hatte zum Glück keine Schule und konnte hingehen. Ich kann jetzt nicht. Und es war das schönste Auferstehungsfest, was ich jemals erlebt habe. Ich habe noch nie so eine Beerdigung erlebt. Er hatte sich gewünscht, ein Auferstehungsfest. Und es war ja bestimmt seine Frau Anne und die Pfarrerin, die es zusammen gemacht haben, wie viel da Dieter selbst schon rein in seine eigene Beerdigung reingegeben hat, weiß ich nicht. Aber es war nicht traurig. Er ist schon als Jugendlicher zum Glauben gekommen. Er war ein Naturliebhaber, er war beim Bund Naturschutz. Er war dankbar, gerade auch für die Natur. Und ich sehe ihn noch manchmal, wie er hier sitzt und dann war Lobpreis und ab und zu ist Dieter aufgestanden, da hinten in die Ecke gegangen zur Technik und hat im Lobpreis seine Arme gehoben. So ein 80-Jähriger, cool, oder? Der hat einfach gerne Gott gelobt. Und an dem Tag, an dem er verstorben ist, in seinem Garten bei den Blumen, hat er am Vormittag noch einen Hauskreis vorbereitet über das Thema Ewigkeit. Es hat irgendwie alles so zusammengepasst. Es war total schön. Und dann war die Kirche so proppenvoll, also die kleine Gottesackerkirche, da standen die Leute unten hinten, da standen die Leute oben hinten, es waren alle Plätze besetzt und es waren wirklich alle möglichen Leute da, vom Bund Naturschutz und Seniorenrat, überall, wo er eben mitgemacht hat, VDK und alles, was man so kennt, wo Dieter dabei war, Christuskirche natürlich, weil er da eigentlich Mitglied war und Besuchsdienst gemacht hat. Und es waren genügend Christen da, dass wir richtig loben konnten. Und ihr kennt alle, lobe den Herrn meine Seele. Und das Ganze im Kanon und die Kirche hat gebrummt. Und das bei einer Beerdigung ist doch cool, oder? So fing mein Ostern dieses Jahr an. Mit so einer Hoffnung, dass Jesus lebt und dass Dieter bei ihm ist.